Ja, hallo, wunderschönen guten Tag zusammen. Ihr seid im Hörerfenster bei Radio X. Greenpeace Frankfurt. Vielleicht habt ihr es an der Melodie schon erkannt, die uns öfter mal zuhören. Wir haben heute ein Thema, das ja einige Lebens- und Gesellschaftsbereiche umfasst. Man könnte es eigentlich überschreiben mit Alternativen zur Alternativlosigkeit. Also der Ausgangspunkt ist eben, dass auch unser aktueller Status quo über ja gegen vielfältigen Widerstand eben erreicht wurde, erkämpft werden musste. Ob das im Umweltbereich ist, ob das in der Arbeitswelt ist, ob das in gesellschaftlichen Themen der Fall ist. Auch unsere sozialen und freiheitlichen Errungenschaften sind nicht vom Himmel gefallen, die wurden uns auch nicht geschenkt. Und auch heute gibt es entgegen dem, was uns eben gemacht werden soll, Alternativen für und auch in der Gesellschaft. Es gibt Erfolgsgeschichten, es gibt Dinge, die sich entwickeln, Ideen, die angedacht sind und langsam aber sicher um sich greifen. Darüber wird es in unserer Sendung eben heute gehen und zunächst werden wir berichten von verschiedenen Projekten, ganz kurz angerissen, die oder manchmal auch länger, es wird wahrscheinlich manche länger werden, und versuchen dann zum Schluss eben, wenn wir es noch hinbekommen zeitlich, das ins große Ganze einzuordnen, sprich, welche gesellschaftlichen Modelle könnten daraus entstehen, wie kann sich das alles entwickeln, wohin führt der Weg. Ich habe heute einige Gäste im Studio, da ist einmal die Ingrid Ahrens-Kalidis.
Hallo Otto.
Hallo Ingrid. Sie wird uns als Thema, ihr Thema ist das bedingungslose Grundeinkommen und auch ansatzweise eventuell noch andere Arbeitsmodelle, Arbeitszeitmodelle. Dann habe ich den Jörg Wittig von der Initiative Gemeinwohlökonomie.
Hallo, guten Tag.
Zum Schluss haben wir noch die Professorin Dr. Eva Walter, die schon mal bei uns im Studio war. Sie lehrt Sozialpsychologie an der Uni in Trier. Und sie wird uns etwas zu dem mir bis dato dann unbekannten Titel Non-Materialismus erzählen und Glücksforschung wird ihr Thema noch sein. Hallo Eva.
Hallo zusammen.
Ja, den ersten Teil werde ich jetzt mal übernehmen. Da geht es um die Mobilität. Und Mobilität ist ja ein wichtiger Bestandteil in modernen Gesellschaften. Wir wollen alle weitestgehend oder die meisten von uns möglichst zu jeder Zeit immer und überall hin mobil sein. Allerdings ist eben auch der Ressourcen- und Flächenverbrauch in der Form, wie wir die Mobilität betreiben, stößt immer mehr an seine Grenzen. Es gibt aber auch im Mobilitätsbereich zunehmend Alternativen, die zum Teil eigentlich schon Standard sind. Und da gibt es zwei, drei Sachen. Zum Beispiel das Carsharing ist ja auch ein Teil von einer Alternative zum sogenannten motorisierten Individualverkehr, dem sogenannten abgekürzten MIV, M-I-V. Ein weiteres Thema da war in letzter Zeit die E-Mobilität, wobei es hier natürlich einige ungelöste Probleme gibt und auch das Ganze nicht so in der Form vorankommt, wie das eigentlich gewünscht oder erhofft war. Erhofft müsste man eigentlich eher sagen. Das Ziel der Bundesregierung ist bis 2020 eine Million E-Autos auf die Straße zu bringen. Wenn ich die Zahl im Moment richtig im Kopf habe, sind wir bei Ende 20.000. Also wir haben jetzt noch 5 Jahre Zeit, um 1,9 und so weiter Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen. Ein absolut ungelöstes Problem ist eben auch, wenn E-Mobilität einen Sinn machen soll, dann natürlich nur, wenn die Energie, der Strom aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Die Reichweite ist ein Thema, die Speichermöglichkeiten sind Themen, die noch ungelöst sind. Insgesamt gibt es auch in diesem Bereich wenig Innovation. Ich habe jetzt dieser Tage eine Nachricht gelesen, dass die Automobilindustrie zwar ziemlich viele Innovationen auf den Weg bringt, aber überwiegend in den herkömmlichen Benzin- und Dieselvarianten. Elektromobilität, Hybridautos sind da wohl ziemlich unterbelichtet. Ich möchte heute mal auf ein anderes Thema eingehen, das eine andere Form von Mobilität in Vordergrund stellen wird. Das ist das sogenannte Bürgerticket. Laut einer repräsentativen Umfrage vom Forsa-Institut im Auftrag des Stern sind 48% der Bevölkerung für Einbürgerticket, wenn es deutlich billiger ist als die uns allseit bekannten Zeitkarten, sprich Jahreskarte, Monatskarte, Wochenticket und so weiter. 47% sind dagegen. Es handelt sich hier um ein zartes Pflänzchen, das sich so langsam ausbreitet, und es gibt auch schon einige Projekte, sowohl deutschlandweit, Europa, ja sogar weltweit. Und in dieser Tage gab es in Berlin einen Mobilitätskongress, und da wurde von 300 Teilnehmern in der sogenannten Erfurter Erklärung die Einführung eines umlagefinanzierten Bürgertickets gefordert. Vorbild für das Bürgerticket, kann man sagen, ist das sogenannte Semesterticket, das es inzwischen in nahezu allen Universitätsstädten in Deutschland gibt. Und der Preis liegt da, wenn man das auf einen Monat umrechnet, zwischen 20 und 40 Euro. Bezahlt werden muss das von allen Studenten, manche von euch werden es wissen, manche vielleicht noch nicht. Also bezahlt werden muss es von allen Studenten, unabhängig davon, ob sie diesen ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, nutzen. Und es gilt dann immer für die jeweiligen Verkehrsverbünde. Das ist hier bei uns eben der RMV, der für den Raum Frankfurt-Rhein-Main zuständig ist. Es gibt auch die sogenannten Jobtickets, die teilweise auch für die Inhaber kostenlos sind oder die Nutzer kostenlos sind. Dieses Bürgerticket, dass man jetzt den Begriff mal auch ein bisschen in Anführungszeichen setzen kann, ist eigentlich dann so auch gedacht, so als so eine Art Mobilitätskarte, die für alle öffentlichen Verkehrssysteme dann gültig wäre. Beinhaltet auch den Anspruch auf Leihfahrräder, auf Carsharing. Finanziert werden soll das Ganze über Beiträge, und was auch den Vorteil mit sich bringen würde, dass eben die, also auch jetzt wieder finanzielle Einsparungen, indem man Automaten einspart, man braucht keine Tickets mehr lösen, die Kontrolleure in den Bahnen könnten wegfallen. Der Professor Heiner Monheim, der ist an der Uni Trier, lehrt er Verkehrs- und Stadtplanung, und der hat einen Finanzierungsvorschlag vorgemacht, der eben dann für die dann natürlich notwendigen Ausbau der Infrastruktur erfolgen kann. Und zwar wäre das ein Drittel, würde da über Beiträge finanziert, also wo jeder von uns einen bestimmten Teil zahlen muss. Ein Drittel würde über so eine sogenannte Nahverkehrsabgabe gehen, wie das in Frankreich praktiziert ist, und der sogenannte Versement-Transport. Vorteile, die die Wirtschaft in Frankreich akzeptiert, ist inzwischen, weil sie die Vorteile daraus eben auch erkennen, und zwar in der Form, dass sie eben auch keine Abgaben für die Autoinfrastruktur mehr bereitstellen müssen, Stichwort Bereitstellung von Parkplätzen. Es gibt weniger Staus, die Unternehmen sind leichter zugänglich, die Beschäftigten kommen schneller und besser ans Ziel. Dann das letzte Drittel der Finanzierung für den Ausbau der Infrastruktur, sprich es muss mehr Bahn geben, mehr Busse und so weiter, soll über so einen Aufschlag auf die Grundsteuer sein, weil durch den besseren bzw. durch eine gute Anbindung an ein öffentliches Verkehrsnetz steigen ja auch die Grundstückswerte. Nach diesem Modell, das vom Professor Monheim vorgeschlagen wurde, würden da Einnahmen von rund 100 Milliarden Euro jährlich zusammenkommen. Die Kosten, die auf jede einzelne von uns zukommen, würden bei etwa 400 Euro im Jahr liegen. Wenn man es umrechnet, sind es Pi mal Daumen 35 Euro im Monat. Einer der Gründe, warum das eben auch zwingend notwendig sein wird, ist eben, dass eine Reform der Verkehrsfinanzierung für den ÖPNV zwingend erforderlich ist. Einer der Hauptgründe ist eben auch, dass ein Wegfall der Querfinanzierung von Städten und aus Gewinnen der Stadtwerke, die aus den Energieeinnahmen erzielen, immer weiter einbricht. Die Kommunen klagen generell über Finanznöte. Und das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für Nahverkehr endet 2019, und es ist im Moment völlig offen, wie das weitergehen soll oder weitergehen kann. Was ich schon mal angedeutet hatte, war der Wegfall der Kosten durch die Fahrkartenautomaten und Kontrolleure, die da entfallen, und auch ein Wegfall von Straßen und Parkräumen würde zusätzliche Mittel einbringen, wenn eben mehr Busse und Bahnen fahren. Nach dem Herrn Professor Monheim sollte diese Einführung eben dann auch stufenweise entfallen von der Bahncard 100, die es ja im Moment schon gibt, die etwas über 4.000 Euro kostet jährlich für die zweite Klasse, hin dann eben zu diesem beitragsfinanzierten Bürgerticket. Es gibt auch schon Beispiele für bereits eingeführte Bürgertickets. Zum Beispiel in Bonn gibt es eine Initiative Bürgerticket Bonn. Die starten jetzt ab, oder haben im April im Probebetrieb gestartet mit Kleinbussen mit bis zu 9 Sitzen, der im Raum Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis unterwegs sein wird. Kosten tut es 24 Euro pro Monat pro Kopf. Und da können auch die Haltestellen von den Nutzern frei festgelegt werden. Also es ist eine große Flexibilität in der ganzen Sache. Der Vorteil von diesen ÖPNVs ist eben, in weltweit sind es ca. 50 Städte, wo das schon funktioniert, das Ganze. Und es gab einen starken Anstieg der Fahrgastzahlen, was eben das Problem ist, dass finanzielle Mittel fehlen, um die Infrastruktur auszubauen. Ein absolut leuchtendes Beispiel ist die Stadt Hasselt in Belgien. Bei denen ist der Betrieb, die Nutzung kostenlos gewesen. Es gab da innerhalb von 10 Jahren eine Verzehnfachung der Fahrgastzahlen. Seit 2013 wird wieder ein kleiner, minimaler Beitrag erhoben für die Nutzung der ganzen Sache. In Tallinn in Estland gab es einen sogenannten Nulltarif, was zu einem starken Rückgang des Autoverkehrs führte, was ja auch Städte lebenswerter macht insgesamt. Und was da allerdings ein Problem war, dass die Fahrgastzahlen wohl nicht so stark angestiegen sind, wie das erhofft wurde. Ein weiteres Beispiel ist die Schweiz, wo 34% der Bevölkerung das sogenannte Generalabo nutzen, also das ermöglicht einen freien Einstieg in den ÖPNV, oder eben das Halbtagsabo, wo eben nur der halbe Preis bezahlt werden soll. Ja, die Hoffnung oder die Ansprüche an das Ganze oder auch die Realität sind eben auch die, dass eben so ein beitragsfinanzierter Nulltarif, also kein gänzlicher Nulltarif, eben zu einer höheren Identifikation mit dem ÖPNV führt und auch eine vermehrte Nutzung. Durch die günstigeren Tickets wird es mehr Nutzer oder gibt es mehr Nutzer, und es ermöglicht eben auch eine stabilere und sichere Finanzierung des ÖPNV. Soweit zum Thema Bürgerticket. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen anreißen können, das wird auch bei unseren anderen Themen heute so der Fall sein. Wenn ihr euch mehr mit dem Thema beschäftigen wollt, müsst ihr eben das nachrecherchieren. Wir wollen eigentlich nur mal aufzeigen, dass es Möglichkeiten gibt und sinnvolle Möglichkeiten. So, und jetzt haben wir die Ingrid, die wird uns jetzt etwas über das bedingungslose Grundeinkommen erzählen. Ingrid, it's your turn.
Ja, also ich habe einfach mal gedacht, ich sage mal, was wäre wenn? Also unter diesem Titel kann man, glaube ich, den Einstieg gut wählen. Und zwar haben sich einige Experten zusammengesetzt, also Soziologen und Ökonomen und so, und haben mal überlegt, wie könnte man dieses bedingungslose Grundeinkommen eigentlich hinbekommen. Das heißt also, wenn jeder genügend Geld bekäme, um sich satt zu essen, eine Wohnung zu mieten, Medikamente zu bezahlen und sich zu bilden. Ginge es uns besser? Ginge es dem Land besser? Ginge es jedem Einzelnen besser? Fangen wir mal mit den Arbeitslosen an. Wenn man ehrlich ist, ist es bei den Arbeitslosen doch so, dass man irgendwie die soziale Anerkennung bei den Arbeitslosen also nicht so gleich an erste Stelle stellt. Die Meinung über Hartz-IV-Empfänger ist doch eigentlich, dass sie nicht in der Lage sind, ihr Leben selbst zu gestalten und selbst zu organisieren. Und deswegen sind sie natürlich auch sehr stark abgelehnt von ganz, ganz vielen Bürgern in Deutschland. Und dieser Mechanismus würde natürlich durch das Grundeinkommen entfallen. Denn heute sind Arbeitslose sehr stark gezwungen, Jobs anzunehmen, die schlecht bezahlt sind und die eben keine anderen machen wollen. Und die teilweise auch mit ihrer Ausbildung, die sie mal gemacht haben, überhaupt nichts zu tun haben. Und deswegen wäre es natürlich die Frage, was wäre, wenn diese Menschen jetzt nicht eine Arbeit annehmen müssten, nur um Geld zu verdienen, sondern sich eine ausbildungsadäquate Stelle suchen könnten und dadurch eben auch viel mehr Spaß hätten an der Arbeit. Da komme ich zu dem Punkt, macht eigentlich Arbeit glücklich, oder wie stellen wir uns das eigentlich vor? Also aus der Sichtweise der Ökonomen, die sagen ja einfach, einfach, Arbeit verursacht Leid und deshalb arbeiten Menschen nur dann, wenn sie dafür entschädigt werden. Und witzigerweise haben also Glücksforscher gezeigt, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, bei der Arbeit glücklich zu sein. Und deswegen sollte man natürlich auch eine Arbeit annehmen, beziehungsweise eine Arbeit ausführen dürfen, die einem Spaß macht und bei der man eben seine Fähigkeiten einbringen könnte. Also dadurch entstünde mehr Anreiz und die Attraktivität der Arbeitsplätze würde natürlich dadurch auch steigen und das Wohlbefinden der Mitarbeiter würde sich verbessern und das wiederum würde bedeuten, dass eben auch für den Unternehmer größere Gewinne zu erzielen sind.
Da fällt mir was dazu ein, habe ich aus dieser Tage eine Meldung gelesen, laut einer Umfrage sind 49% der Beschäftigten mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden, das heißt praktisch jeder Zweite.
Kann ich gut nachvollziehen.
Ja. Die Eva wollte da kurz...
Ja, ich hätte zwei Anmerkungen zu dem, was Ingrid gesagt hat. Zum einen diese Abwertung der Arbeitslosen oder Hartz-IV-Empfänger, das ist ja politisch gewollt. Es wird ja systematisch betrieben, um zu rechtfertigen, dass man die Leute so schlecht behandelt. Mhm. Also es wird ja bewusst Propaganda gemacht gegen die Arbeitslosen. Die werden ja in den Medien oft eben dann als faul, unwillig oder
und
sonst wie genau dargestellt. Ja. Mhm. Das nennt man Systemrechtfertigung, um einfach eine Basis dafür zu haben, dass man ihnen so wenig Geld bezahlt. Das ist also, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, das ist ganz richtig, mit der Arbeit, wie wichtig die für Menschen ist. Und das zentrale Element dabei ist, wie sinnhaftig die Arbeit betrachtet wird. Mhm. Also Leute sind auch bereit, Arbeit zu machen, die unbequem ist, wenn da Sinn eingesehen wird, wenn man den Eindruck hat, dass es eben gesellschaftlich dient einfach einem gewissen Ziel, was die Menschen teilen. Das ist so das zentrale Element. Das muss gar nicht so besonders schön sein, es muss nur als sinnvoll betrachtet werden.
Genau, ich denke nur eben, dann sollte man es nicht auf die gesamte Arbeitszeit beziehen, sondern man sollte sagen, okay, ich habe jetzt eine in meinen Augen wenig sinnvolle Tätigkeit, die ich jetzt mal einen Monat ausführen muss, um irgendetwas herzustellen, aber danach sehe ich eben das Produkt und danach habe ich dann auch die Möglichkeit, irgendwie in dem Unternehmen zu wechseln und mal was anderes zu machen, damit die Motivation auch irgendwie dann wieder hochgeht. Ne? Das ist natürlich, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt und da kann auch niemand widersprechen, dass eben für diesen Fall dieses Grundeinkommen eine ganz tolle Sache ist. Und jetzt ist aber eben auch, wird auch gesagt, es gibt eben mehrere Gruppen von Menschen und die Gesellschaft hat, sagen wir mal, ich kann die mal in zwei Gruppen einteilen. Also es gibt zum einen interessierte und ambitionierte Menschen und die ihren Beruf auch als Berufung verstehen, die auch das Glück haben, in diesem Beruf, der ihre Berufung gleichzeitig ist, tätig sein zu können. Und die werden natürlich ausgefüllt. Und es ist ja auch nicht so, dass durch dieses Grundeinkommen automatisch der Mensch dann nicht mehr in seinem Beruf weiterarbeiten muss. Also es ist nur so, dass der Mensch mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat, sich freier zu entwickeln. Dann gibt es natürlich auch die Menschen, die eben, nicht so interessiert sind und die man eben ein bisschen auch lenken muss. Und das ist eben auch eine wichtige Aufgabe der gesamten Gesellschaft, rauszufinden, wo sind eigentlich die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen und da müssen genügend Angebote dann auch gefunden werden. Also es gibt also eine Studie, die hat eben gesagt, also kostenneutral könnten sogar bis zu 1.000 Euro könnte das Grundeinkommen sogar betragen, was also von der Gesellschaft ohne finanzielle Einbußen getragen werden kann. Und das Gute ist natürlich, dass die Armut in Deutschland dadurch sehr stark reduziert wird, weil eben, wie gesagt, dieses Grundeinkommen da ist. Auf der anderen Seite muss man sich mal überlegen, was wir für einen riesigen Apparat haben, der eben die ganzen Arbeitslosen verwaltet und wo ich also der Meinung bin, dass das noch nicht mal dazu führt, dass die Leute dann mal irgendwann in Arbeit und Brot gebracht werden.
Ja, aber welche Vorteile hätten das Grundeinkommen, sagen wir mal, auch für Beschäftigten jetzt unabhängig von den Arbeitslosen? Es ist natürlich auch Absicherung als Existenzminimum. Mhm. Aber welchen Vorteil würde das mit sich bringen für die Leute, die normal beschäftigt sind?
Ja, die normal beschäftigt sind, die könnten natürlich dann ihre Arbeitszeit entsprechend reduzieren. Da gibt es in Norwegen schon ein Projekt, wo Leute eben dann nur noch 60% überhaupt ihrer Arbeitszeit zur Verfügung stehen, um sich dann auch die anderen 40% mehr sozialen Projekten oder ähnlichen Dingen mehr zu beschäftigen. Man muss gerade in Deutschland auch sehen, dass unsere Alterspyramide ja ziemlich stark angestiegen ist und dass gerade, das ist auch wieder in Studien festgestellt worden, dass Menschen in dem Moment, wo sie mehr freie Zeit haben, sich auch mehr sozialen Aspekten zuwenden und gerade was die ganzen Menschen betrifft, die jetzt eben etwas älter werden, die brauchen eine bestimmte Pflege und da gibt es ganz viele Leute, die gerade in diesen sozialen Bereich gehen und wo auch schon kreative Ideen entwickelt worden sind, wo man dann eben von mehreren Familien die älteren Leute dann zusammen hat und mit denen mal gemeinsam was macht. Also es ist ein unheimliches Potenzial, was dann auch freigesetzt wird, weil die Menschen, wie gesagt, ja weniger arbeiten, also weniger Geld verdienen müssen, weil sie ja ein gesichertes Grundeinkommen haben.
Eva?
Ja, also ich sehe da noch zwei Aspekte, die Ingrid im Prinzip eben bereits angestoßen hat. Der eine Aspekt ist, dass diese Idee, dass Arbeit das zentrale Element im Leben ist, was ja fast so ideologische Aspekte hat, das könnte ein bisschen relativiert werden durch so ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass wir eben auch andere Werte im Leben höher gewichten. Die würden wahrscheinlich zwangsläufig dann höher gewichtet werden, weil Leute, die bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, die können eben andere Dinge tun und das könnte sich dann eben auch durchsetzen, dass soziales Engagement oder Engagement für die Umwelt sinnvoll ist und dass man, dass es auch wichtig ist im Leben, sich um andere Dinge als nur um die Arbeit zu kümmern. Das ist natürlich auch gewollt, dass wir die Arbeit im Zentrum sehen, damit wir uns das ganze Leben lang abrackern, wo wir äußerst produktiv sind. Aber man kann das ja auch mal versuchen, von der anderen Seite zu betrachten. Das ist der eine Vorteil, den ich sehe bei dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und der andere ist, dass die Diskrepanz zwischen den reichen und den armen Einkommen ein bisschen geringer würde. Und da kann man zeigen, dass Gesellschaften, in denen diese Diskrepanz geringer ist, das sind zufriedenere Gesellschaften und die haben auch eine geringere Kriminalitätsrate und so weiter. Die haben also positive Effekte und Kenngrößen, Gesellschaften, wo arm und reich nicht so weit auseinander liegen.
Mhm. Wo du das gerade sagst, also ist die Kriminalität, es wurde von Experten auch recherchiert, geht tatsächlich runter, weil also Beschaffungskriminalität aus Armutsgründen würde eben wegfallen. Natürlich fällt sie nie komplett weg, aber sie geht runter. Und Jugendkriminalität würde auch, sagen wir mal, abgesehen von diesen Mutproben, dass man mal irgendwo was klaut oder so, würde dadurch eben auch runtergehen. Also die gesamte Kriminalität würde sehr stark abnehmen.
Ich möchte noch einen weiteren Aspekt anführen. Also ich meine, das ist auch aus der eigenen Lebenspraxis. Es ist ja auch spannend, mal zu sagen, jetzt habe ich mal so und so lange in dem und dem Bereich gearbeitet, ich möchte mal wieder was anderes tun. Genau. Da gab es, habe ich vor kurzem ein Beispiel gelesen, in Berlin gibt es eine Initiative, die über Spendengelder einen bestimmten Betrag zusammenbekommt. Also wenn 12.000 Euro zusammen sind, wird für ein Jahr eine Person ausgelost, die dieses Grundeinkommen in Höhe von 1.000 Euro bekommt. Und da war einer dabei, der im Callcenter gearbeitet hat, der hat gesagt, diese Möglichkeit hat ihn dazu gebracht, dass er jetzt eine neue Ausbildung zum Altenpfleger macht. Mhm. Es ist ja auch viel interessanter, viele Dinge im Leben auszuprobieren oder sich zu beweisen. Oder man entdeckt ja auch im Lauf des Lebens andere Interessenslagen. Also es würde einem in der Richtung schon auch ein Stück weit voranbringen.
Ja, genau, das stimmt. Ich möchte noch auf einen Aspekt kommen, und zwar auf die Entwicklungshilfe. Das ist mir schon lange ein Dorn im Auge, weil mir die Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeit irgendwie nicht so ganz klar ist. Und zwar denke ich, es ist ganz wichtig, dass die Menschen eigeninitiativ Dinge entwickeln und dann auch dazu stehen, was sie gemacht haben. Und jetzt hat man in einem Dorf, so eine 100-Seelen-Gemeinde in Brasilien, in der Nähe von Sao Paulo, hat man mal so einen Test gemacht. und hat da festgestellt und hat den Leuten, also wie gesagt, diesen 100 Leuten hat man dann einmal im Monat 11 Euro gegeben. So, das erste Mal, als sie die 11 Euro bekommen haben, haben sie das alles in Alkohol umgesetzt und waren am nächsten Tag irgendwie ja nicht ansprechbar und haben sich dann überlegt, also so, das ist irgendwie nicht der richtige Weg, sich hier im Dorf weiterzuentwickeln. Und im nächsten Monat, als sie das Geld bekamen, haben sie mal überlegt, was können wir eigentlich Sinnvolles damit machen? Und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie ja überhaupt kein Wasser in ihren Häusern hatten. Und dann haben sie das Geld nicht einzeln ausgegeben, sondern haben es zusammengelegt und haben dann sich einen Brunnen angespart. Und so gibt es ganz viele Beispiele. Also plötzlich hatten sie dann einen eigenen Brunnen. Den haben sie dann auch selber sauber gehalten. Und das ist so ein Beispiel. Oder sie haben sich einen Bus zusammengespart, damit sie dann auch mal nach Sao Paulo fahren konnten. Und sie fühlten sich verantwortlich. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Sie fühlten sich für dieses Investitionsgut verantwortlich und haben das gehegt und gepflegt. Und jetzt sehe ich schon, dass wir den Beitrag beenden müssen. Das ist sehr schade. Ich bin gerade echt hier am Reden. Aber ich glaube, ich habe euch, liebe Hörer,
gezeigt. Das war ganz toll.
Ich
meine, alles ist rübergebracht, worum es im Prinzip geht. Und die Zwischenrufe immer, die bringen einen ja auch noch draus.
Nein, das war ja sehr befruchtend.
Okay. Also vielen Dank an dich bis hierher. Wir haben den Jörg Wittig hier als Studiogast. Freut mich, Jörg, dass du gekommen bist zu uns in unseren erlauchten Kreis.
Schön, dabei zu sein.
Okay. Der Jörg ist von der Initiative Gemeinwohlökonomie Regional Lokalgruppe Frankfurt. Jörg, was bedeutet denn eigentlich oder was ist Gemeinwohlökonomie?
Ja, es ist einerseits ein alternatives Wirtschaftskonzept, aber es wird eben auch schon praktiziert. Das heißt, es gibt schon 200 Unternehmen, die nach diesem Modell arbeiten. Entstanden ist es ursprünglich vor circa 8 Jahren in Österreich, wo 10 ATTAC-Unternehmer und Unternehmerinnen gemeinsam mit dem Christian Felber, das ist ein Wirtschaftsdozent, sich gefragt haben, wieso ist es eigentlich so, wenn wir uns einen Freund suchen, dann stellen wir uns ein auf Vertrauen, auf Kooperation, auf Solidarität. Wenn wir dann vor das Wort Freund, Wirtschaftsfreund dazu schreiben, Geschäftsfreund dazu schreiben, dann wird es gleich ganz anders. Dann denken wir an Wettbewerb, an Gegeneinander, dann müssen wir vorsichtig sein. Also zusammengefasst, dieses Konzept zieht vor und setzt es auch teilweise eben in diesen Unternehmen schon um, dass statt Wettbewerb, statt des Gegeneinanders in Unternehmen und zwischen Unternehmen der Kooperationsgedanke gewinnt und dann vielleicht noch wichtiger, dass die Wirtschaft und das Wirtschaften der Unternehmen insgesamt aufs Gemeinwohl, auf die Gemeinwohlmaximierung und nicht auf die Gewinnmaximierung ausgerichtet wird. Dazu
zu was fragen?
Ja.
Funktioniert dieser Umdenkungsprozess jetzt bei den Managern, dass es eben mehr ums Gemeinwohl geht und nicht nur ums Geld?
Ich denke, das funktioniert wie bei allen Menschen, also auch bei Mitarbeitern genauso, letztendlich dadurch, dass man sie davon überzeugt und sie ihnen auch eine Chance bietet, sich mit den Gemeinwohlwerten auseinanderzusetzen und ihnen gleichzeitig auch ein praktisches Instrument an die Hand gibt, womit sie mehr Richtung Gemeinwohl agieren können. Und das ist diese sogenannte Gemeinwohlmatrix, die das Konzept der Gemeinwohlökonomie auch so gut handelbar macht. In dieser Gemeinwohlmatrix sind die 5 Gemeinwohlwerte Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung als die 5 Werte ermittelt worden. Und die Unternehmen, das machen eben auch gerade die 200 konkret schon erwähnten Unternehmen, diese Unternehmen arbeiten nach diesen Werten und bewerten sich nach diesen Werten.
Eva, du wolltest...
Ich wollte noch eine andere, wenn ich darf, eine andere Antwort auf Ingrids Frage geben. Man kann auch einfach auf einen Burnout warten. Das klingt jetzt ein bisschen bösartig, aber das stellt man eben fest, dass Manager, die mal in eine Krise gekommen sind, tatsächlich anfangen, an diesen Basiswerten der unserer Gesellschaft, insbesondere den ökonomischen Werten, zu zweifeln. Und die sind dann oft offen für solche Aspekte. Also es gibt viele Unternehmensgründungen, die dann eher nach Gemeinwohlprinzipien funktionieren, die sozusagen von ehemaligen Top-Managern, die in so eine Krise geraten sind, dann geleitet werden.
Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich, darauf konnte ich noch kurz antworten.
Ja, ja.
Also so ein kurzes, das ist schon mal, das ist ja ein gutes Beispiel für dieses Grundeinkommen. Du wärst kurz aus dem Unternehmen rausgezogen, wärst zu dir selbst zurückgeführt quasi, im Krankenhaus oder wo auch immer, du bist auf dich selber konzentriert und in dem Moment hast du natürlich die Möglichkeit, dich ganz anders wieder zu entwickeln und ganz andere Ideen dann auch zu haben.
Ganz konkret auch bei den Unternehmen, nehmen wir ein Beispiel, VD, das Bekleidungsunternehmen im Outdoor-Bereich, die Leiterin, die Familie.
Also VAUDE, wow, genau. Die machen auch Rucksäcke, ich habe nämlich zufällig von denen.
Okay, hoffentlich gut.
Ja, doch.
Zufrieden.
Voll zufrieden, ja.
Da hat ein Management-Team und auch die Eigentümer, die haben sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Wie auch bei der Sparda Bank in München, das ist jetzt ein genossenschaftlich organisiertes Unternehmen, ebenfalls die Entscheidung stattgefunden hat. Und diese Unternehmen orientieren sich an dieser Gemeinwohlmatrix, das heißt, sie arbeiten nach diesen 5 Werten, messen sich selber jährlich daran und lassen sich dazu auch auditieren. Das ist...
Bekommen die da von euch ein Siegel dann, oder?
Sie können ein Zertifikat dafür bekommen. Sie werden auch punktemäßig bewertet, was dann eine Bedeutung bekommt bei dem zweiten Schritt der Gemeinwohlökonomie, des Konzeptes. In diesem zweiten Schritt ist es dann vorgesehen, dass Unternehmen auch honoriert werden für ihr gemeinwohlorientiertes Verhalten. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, durch einen veränderten Umsatzsteuersatz, zum Beispiel durch Vorteile im öffentlichen Einkauf, was teilweise von Gemeinden auch schon angefangen wird.
Also Auftragsvergabe von Kommunen zum Beispiel bevorzugt an gemeinwohlorientierte Unternehmen.
Und zwar nicht vor dem Hintergrund, dass sie dort Bedürftige unterstützen, sondern vor dem Hintergrund, dass sie Unternehmen das auch mit erleichtern, umzusetzen, was sonst in den Gemeinden zu Kosten führen würde. Nämlich, wenn Arbeitnehmer ein Burnout erleiden, nämlich dann, wenn Produkte nicht ökologisch nachhaltig produziert werden, wenn die Umwelt in der Gemeinde zum Beispiel verschmutzt wird. Das ist die zweite Stufe, wo es auch mit dazu gehört, dass Produkte dieser Unternehmen gekennzeichnet werden nach dem Ampelsystem, also besonders gemeinwohlorientierte Firmen würden dann dunkelgrün auf ihren Produkten aufführen können. Kritischere Unternehmen würden im Extremfall unter ganz rot landen.
Ihr habt neben dieser Gemeinwohlmatrix, gibt es noch eine Gemeinwohlbilanz. Was ist denn da drin?
Das ist letztendlich der Bericht darüber, wie diese Zusammenfassung, das ist die Gemeinwohlmatrix, wo dann die einzelnen Kriterien punktemäßig bewertet werden, wie diese Matrix, diese Punktebewertung zustande gekommen ist, wo dann zum Beispiel aufgeführt ist, dass, nehmen wir das Märkische Landbrot, ein Unternehmen in Berlin, zum Beispiel einem Fuhrunternehmer freiwillig mehr Geld gezahlt hat, damit der wiederum einen höheren Lohn an seine Mitarbeiter zahlen kann. Und damit auch der Gedanke, dass ein gewisser Mindestlohn jedem Mensch zustehen sollte, auch bei den Zulieferern eines gemeinwohlorientierten Unternehmens zum Tragen kommt.
Waren deine wesentlichen Punkte das jetzt zum Thema? Oder? Weil ich würde jetzt noch gern dich fragen, ihr habt ja eine lokale Gruppe, ich sage da mal ganz kurz die Internetseite, auf die ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, weiters dafür interessiert, nachgucken könnt, auch mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Das ist www.rhein-main in einem Wort, also rhein-main.gwoe. Das steht für Gemeinwohlökonomie, also rhein-main.gwoe.net. Was für Aktivitäten habt ihr denn und trefft ihr euch regelmäßig,
wir
wenn jetzt jemand uns, sich beteiligen möchte?
Wir treffen uns jeden zweiten
Dienstag. Für Privatpersonen offen?
Ja, für jeden offen. Gerne auch mal zum Reinschnuppern. Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr. Das findet man dann auch, wenn man diesen Kontakt verfolgt. Aktivitäten von uns waren in der letzten Zeit zum Beispiel ein Workshop mit Demeter Azubis über 3 Tage, Veranstaltungen mit der GLS Bank, wo wir das Thema vorgestellt haben, oder aber auch eine Projektwoche in einer Waldorfschule. Wir halten auch selber Vorträge und organisieren auch intern in der GWÖ Treffen. Das sind so die Aktivitäten, die wir im Moment durchführen.
Okay, Jörg, vielen Dank bis hierher. Ja, wir kommen zur Schlussrunde. Eva, Non-Materialismus und Glücksgefühle, dein Thema.
Ja, wir haben jetzt bisher über gesellschaftliche Aspekte gesprochen, über bedingungsloses Grundeinkommen und über die ökonomische Seite. Ich möchte jetzt gerne noch was zur individuellen Seite sagen, denn es gibt zwar kein richtiges Leben im Falschen, aber wir müssen uns auch selber ändern. Also wir können nicht darauf hoffen, dass die Strukturen um uns sich ändern. Wir müssen auch selber was tun. Und man kann Menschen so ein bisschen danach unterscheiden, welche Orientierung sie im Leben haben. Und das kann man auf einer Dimension entlang zweier Pole vornehmen. Die Pole würde man bezeichnen wollen als Materialisten auf der einen Seite und Non-Materialisten auf der anderen Seite. Und dazwischen gibt es natürlich alles Mögliche. Die Materialisten sind die, die ein bisschen dafür verantwortlich sind, wie die Welt im Moment aussieht. Allerdings in unseren Gesellschaften sind das nach wie vor, ist das die Majorität. Das sind Leute, die eben Geld, Güter und Konsum sehr stark in den Fokus ihres Handelns stellen. Und die Non-Materialisten, über die möchte ich jetzt ja eigentlich mehr erzählen, das sind die Leute, die das quasi schon überwunden haben oder auch von vornherein eine non-materialistische Einstellung haben. Das sind Menschen, die eben eher solidarische Werte fokussieren, die eher kooperationsbasiert sind, die eher altruistisch sind, also auch versuchen, mit anderen, anderen Menschen Gutes zu tun. Und jetzt kommt das Interessante. Die Non-Materialisten sind die, die glücklicher sind. Aus mehreren Gründen. Zum einen sind die viel weniger abhängig auf materialistische Kontextfaktoren. Also die müssen viel weniger Geld besitzen, um zum Beispiel ein hohes Maß an Zufriedenheit zu haben. Zum anderen sind die auch weniger kompetitiv. Das heißt, die suchen nicht konkurrenzbetont.
Okay.
Die sind weniger konkurrenzbetont. Das heißt, die müssen nicht die ganze Zeit gegen irgendjemanden gewinnen, um ein gutes Gefühl zu haben, sondern die haben eher ein gutes Gefühl dann, wenn sie mit anderen im Einklang sind, wenn sie mit anderen zum Beispiel im Sinne einer Gemeinwohlökonomie kooperativ handeln und da positive Dinge bewirken können. Also das ist, finde ich, eine sehr gute Nachricht, dass man durch eine non-materialistische Werthaltung tatsächlich das eigene Lebensglück steigern kann. Und man scheitert dann eben auch nicht an den Konkurrenzsituationen im Leben oder daran, dass man doch nicht so viel Geld verdient wie der Nachbar.
Aber kann man sich denn das einfach so aussuchen, diese Haltung? Ist es nicht so, dass wenn ich mein Leben lang immer erlebt habe, irgendwie habe ich genug? Ich bin satt, dass es mir dann viel leichter fällt, diese non-materialistische Grundhaltung einzunehmen, als wenn ich vielleicht eher die Erfahrung gemacht habe, es herrschte Mangel um mich herum und auch in meiner Familie, in meinem Elternhaus wurde immer agiert, als ob der Mangel auch morgen herrschen wird. Kann ich das so frei wählen?
Also sicher nicht. Man kann Einstellungen nur begrenzt tatsächlich frei wählen. Eine Voraussetzung, da gebe ich dir recht, Jörg, ist, dass es eine gewisse Grundsicherung gibt. Ja, also dass man, da komme ich auch auf das zurück, was Ingrid vorhin sagte, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Natürlich, Brecht hat ja gesagt, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Ja, so ist das ein bisschen. Also Leute, die jetzt extrem existenziell bedroht sind, weil sie kein Dach über dem Kopf haben und nichts zu essen, die werden jetzt diese non-materialistische Grundhaltung nicht zur vollen Blüte bringen. Sondern natürlich, das setzt voraus, dass man eine gewisse Grundversorgung hat. Das ist allerdings richtig.
Wie schätzt du denn das? Es gibt ja in Bhutan dieses statt ein Bruttoinlandsprodukt, das Bruttoglücksprodukt. Du hast ja jetzt gerade davon gesprochen, dass man mal von der gesellschaftlichen Ebene weg auf die individuelle, ja. Das ist jetzt aber wieder mehr eine gesellschaftliche, aber es sind ja auch Individuen drin. Wie schätzt du das ein? So?
Das ist ganz interessant. Vor allen Dingen, jetzt komme ich auf, im Prinzip gebe ich eine Antwort auf das, was Jörg eben gefragt hat. Die lernen, die werden von Anfang an so sozialisiert, weil das Land ja so arm ist. Ja, da kann keiner wirklich reich werden oder nur ganz wenige. Die werden von Anfang an darauf sozialisiert, eben non-materialistische Werte zu haben. Die werden sozialisiert, wenige Ziele zu haben, sondern eher prozessorientiert zu sein. Ja, also mehr gemeinschaftsorientiert, mehr prozessorientiert zu sein. Und im Prinzip führt das das ist ja, wir wissen ja, da ist Glück in der Verfassung enthalten in Bhutan. Tatsächlich führt das auch zu einer gesellschaftlichen Zufriedenheit. Aber das fängt sehr früh an. Also die Sozialisation auf non-materialistische Werte ist sehr stark vom Elternhaus und von den frühen Kontexten geprägt, in denen wir groß werden. Also wir haben das auch in der Hand, in Ausbildungssituationen, in schulischen Situationen, diese Werte zu vermitteln und auch mit gutem Beispiel voranzugehen.
Hängt das nicht auch wieder sehr stark damit zusammen, wie insgesamt ja, das Materielle verteilt ist? Das heißt, kann ich viel eher nicht materiell mich orientieren, wenn ich erlebe, dass es meinen Nachbarn ähnlich geht wie mir? Und bin ich vielleicht sehr viel eingeschränkter darin, wenn jetzt ringsrum die Hälfte der Menschheit das Dreifache, Vierfache, Fünffache von mir zur Verfügung hat?
Das Interessante ist ja, dass die Non-Materialisten das nicht so interessiert. Also die sind nicht so dran interessiert, dass jetzt jemand mehr Geld verdient oder dass jemand das größere Auto hat oder das noch schönere Haus. Ja. Das ist ja etwas, was ich gerade versucht habe, auch zum Ausdruck zu bringen, dass die eher gucken, wo kann ich mit anderen etwas auf die Beine stellen. Mhm. Und ich habe ja in der früheren Sendung schon mal gesagt, dass mit anderen etwas auf die Beine stellen, das ist ein guter Glückspredikator. Also in der Gemeinschaft mit anderen etwas zu unternehmen, große Bündnisse zu gründen oder andere Organisationen, mit denen man politisch was bewegen kann. Greenpeace, das gehört natürlich auch dazu ein bisschen, das war der Werbeblock.
Gemeinwohlökonomie.
Oder Gemeinwohlökonomie, genau. Also das sind Dinge, die tatsächlich, das wissen wir, das ist wissenschaftlich sehr gut abgesichert, dass diese Aktivitäten, die auf Gruppenbasis passieren, wo man versucht, in der Zukunft etwas zum Besseren zu bewirken, dass das besonders glücklich macht.
Ja, jetzt waren wir schon unfreiwillig in den Block gelandet am Schluss. Wie ist das einzuordnen? Aber sehr schön, wunderbar. Also vielen Dank an euch, Jörg, dass du hier im Studio warst, Eva natürlich auch. Und für dich, Ingrid. Ingrid, du darfst noch einen Termin kurz sagen. Im Juni haben wir ein Schiff im Main.
Ja, und zwar die Beluga, die kommt am 21. Juni. Die wird gleich neben dem Eisernen Steg dann
Also Samstag, 21.
Juni.
Samstag, genau. 20. Juni bis Montag, 22.
Ja, aber sie kommt am Abend und ist dann, also den ganzen Sonntag ist sie dann da. Und da könnt ihr kommen und da würde ich mich sehr freuen. Wie gesagt, also es wird ein Film von der Arktis gezeigt und es kommt die Paula und es kommt auch einer von den Arctic 30.
Paula ist ein Eisbär.
Ja. Und ich habe noch ganz kurz einen Hinweis auf unseren nächsten Schnupperabend, wie immer am ersten Montag des Monats, 1.6. im Baumweg 10 durch den Hof, im Hinterhaus die Treppe hoch.